Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, hallo in die Runde. Moin, moin, grüß Gott, wie immer. Ja, wie war dein Schlaf?
Mein Schlaf war sehr gut und moin, moin passt ja genau dazu. Wenn man das übersetzt, heißt es ja guten Morgen. Wie war denn dein Schlaf? Oder anders gefragt, was bist du denn, Lerche oder Eule?
Naja, das sind zwei Fragen eigentlich, ne?
Ja, aber die kannst du ja nacheinander beantworten.
Ja, die müssen wir dann voneinander trennen. Also die erste Frage ist, ehrlich gesagt, ich habe die letzten 2, 3 Tage gar nicht so gut geschlafen, weil ich komme aus einer Woche Seminar. Ja, wenn ich Seminare gebe, dann bin ich schon ziemlich erschöpft und diese Erschöpfung kumuliert dann auch von Tag zu Tag. Und dann merkt man auch, dass man nicht mehr so richtig runterkommt, auch selbst wenn man abends noch ein bisschen laufen geht und versucht da noch ein bisschen über die Bewegung zu entspannen. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, so von Sonntag auf Montag, das war unrund. Und weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich eine Stunde zu wenig schlafe, also wenn es nur 6 Stunden anstatt 7,5 sind, dann merke ich das sofort. Total gerädert, gestresst, teilweise habe ich dann Nackenschmerzen und solche Sachen.
Ist bei mir ganz genauso. Ich habe immer 8 Stunden Schlaf und ich merke das auch. Ich habe so eine Routine, dass ich auch immer so meistens um 10 Uhr abends ins Bett gehe. Und wenn ich die Routine reiße, wenn sich die eine Stunde verschiebt, dann bin ich auch am nächsten Morgen wirklich gerädert. Und dann sind wir ja eigentlich schon bei den Schlaftypen. Ich hatte gerade gefragt, Lerche oder Eule? Ich würde mal sagen, du bist eine Eule, oder?
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Wenn ich meine Mutter um 24 Uhr nachts in der Woche anrufe, dann ist die auch noch wach. Und wir sind eigentlich beide, also meine Mutter und ich, eher Morgenmuffel und abends, will ich nicht sagen, drehen wir nochmal auf, aber wir können da relativ lange auch noch wach bleiben. Das ist die innere Uhr. Ja, die ist nicht verstellt, sondern es gibt einfach diese Schlaftypen oder diese Typen des Biorhythmus, muss man ja auf schlau sagen, wo es eben um 1,5, 2 Stunden etwa verschoben ist. Und für mich war damals in der Schulzeit, die ersten Stunden waren immer Gift. Ja, also wenn wir irgendwie Mathe oder so in der ersten Stunde hatten, da habe ich nichts mitbekommen. Absolut. Da war ich nicht mal in meiner REM-Phase, aber ich war irgendwie körperlich anwesend. Aber der Arbeitsspeicher war noch nicht da.
Ja, ihr Lieben da draußen, ihr merkt, wir sind schon voll im Thema. Worum geht's heute? Ja, wir wollen uns mal etwas mit unserem Schlaf beschäftigen. Jens hat schon gesagt, nach einer stressigen Seminarwoche, ein bisschen Schwierigkeiten auch mit dem Schlaf, nicht mehr so einen guten Schlaf. Wir wollen einfach mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Warum ist das so? Und warum haben es einige Menschen leichter, früh aufzustehen, wie ich zum Beispiel? Ich bin nämlich eine Lerche. Man unterscheidet das für euch da draußen, Schlaftypen Lerche und Eule. Lerche sind eher die Frühaufsteher und die Eulen sind eher die nachtaktiven Menschen. Wie Jens es auch gerade sagte, um 24 Uhr, wenn er seine Mutter anruft, da bin ich schon 2 Stunden im Tiefschlaf. Und von daher schauen wir einfach mal da rein und wir wollen uns auch mal anschauen, was unser Hormon Melatonin mit unserem Schlaf zu tun hat. Und das hatten wir auch schon mal angekündigt, dass wir darüber mal eine ganze Folge machen wollen. Und wie gesagt, wir sind schon voll drin. Jens ist der Spätaufbleiber, nachtaktiver Mensch. Ich eher der Frühaufsteher. Also ich bevorzug's wirklich, früh ins Bett zu kommen, dafür aber auch früh aufzustehen. Und man sagt so von Lerchen, dass der Energiehöhepunkt eher vormittags ist, während der Energiehöhepunkt bei Eulen eher sich in den späteren Teil des Tages verschiebt, spät nachmittags oder auch nachts. Ja, Jens, du bist also ganz nachtaktiv.
Naja, das kann man nicht sagen. Also nachtaktiv wäre übertrieben. Aber ich kann durchaus auch bis in die Nacht arbeiten. Ja, das habe ich gemacht, wenn ich meine wissenschaftlichen Arbeiten gemacht habe, ne? Weil man dann auch so das Gefühl hat, Okay, man hat Ruhe, niemand ruft mehr an, weißt du, ich weiß, im Unterbewusstsein alle liegen im Bett, ja, ich habe jetzt so meine innere Ruhe und dann kann ich mich wirklich auch sehr gut konzentrieren. Und als ich vor über so 25 Jahre her, da habe ich ein paar Bücher geschrieben. Da habe ich innerhalb von, ich glaube, 2, 3 Jahren habe ich 1000 Buchseiten geschrieben. Frage ich mich heute noch, wie ich das überhaupt hinbekommen habe. Aber das waren eben so diese Phasen, da bin ich dann um, ich weiß nicht, um 20:30 Uhr zurückgekommen. Ja, ich war Trainer, ich habe lange gearbeitet, meinen Kunden, und dann kam ich nach Hause, habe was gegessen und dann habe ich wieder hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und das ging eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe dann teilweise nachts bis 2, halb 3 geschrieben. Und ja, das kann man auf Dauer natürlich nicht durchhalten, das ist schon klar. Also ich habe dann immer wieder Phasen eingelegt, wo ich dann eben auch um 11, halb 12 in die Koje gesprungen bin. Aber das ist eben heute immer noch so. Also ich werde so 11, halb 12, da kommt so ein bisschen die erste Müdigkeit und in der Regel gehe ich auch vor 12, halb 1 nicht ins Bett. Also was ich heute vermeide, ist, dass ich dann irgendwie um 11, halb 12 noch was anfange. Ja? Also die blaue Lampe nochmal anmache und dann, ne, unter Tageslicht gehe. Ja, das wäre natürlich fatal, weil dann würdest du gar nicht mehr schlafen.
Ja, genau. Ja, was können wir noch dazu sagen? Man nennt das auch Chronotypen. Und diese innere Uhr, diese innere biologische Uhr, die wird halt auch von Genen, vom Alter und auch von den Lichtverhältnissen beeinflusst. Und das, was du auch gerade sagtest, ne, wenn du abends jetzt keine neue Tätigkeit mehr ganz spät anfängst, hängt das ja auch so damit ein bisschen zusammen, wie die Lichtverhältnisse sind, immer dieses Blaulicht und sowas. Da kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen, wie vielleicht auch so Schlafroutinen oder Schlaf-Wach-Routinen sein können. Aber lass uns mal bei dir bleiben. Was gibt's denn bei dir? Was gibt's denn so für Routinen, so wenn du aufstehst oder wie du ins Bett kommst, gibt es da bestimmte Sachen, die du immer wieder machst, damit du gut einschläfst? Weil wir sind ja bei Schlaf. Du sagst, jetzt hast du nicht so gut geschlafen. Dann hast du wahrscheinlich, wenn du nicht in der Seminarzeit bist, wahrscheinlich andere Routinen, die dich besser in den Schlaf bringen.
Naja, da ist das Stresslevel dann nicht so hoch, ne? Von daher kommt man dann auch leichter runter und man macht vor allen Dingen auch seinen Sport. Das wird dann in so einer Seminarwoche kommt das meistens zu kurz. Ich quäle mich dann irgendwo noch in die Laufschuhe und dann laufe ich abends nochmal eine Runde. Aber die Energie ist einfach auch nicht mehr da. Und sobald man sich hinsetzt, ne, das kennt auch jeder, der zuhört, wenn man aus dem Büro kommt, man hat viele Calls gehabt, ja, vielleicht Meetings und dann kommt man abends nach Hause, und wenn man sich dann hinsetzt, dann ist es vorbei. Ja, dann war es das mit Sport und Bewegung. Dann hast du einfach keinen Bock mehr. Und vor allen Dingen, wenn du einen großen Fehler machst und du fängst an zu essen, dann hört sowieso auf. Ja, dann ist Feierabend, dann machst du gar nichts mehr.
Genau.
Und Essen ist eigentlich der Tod für jeden Bewegungsantrieb. Ja, und deswegen, das kann ich nicht empfehlen. Wenn man nach Hause kommt und ist müde, dann nochmal so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, in die Laufschuhe, nochmal eine Dreiviertelstunde rausgehen oder, ne, man muss ja nicht unbedingt joggen gehen oder Sport treiben, aber überhaupt mal rauszugehen und mal nochmal eine Runde Sauerstoff tanken, das macht natürlich immer Sinn. Ja, und du warst gerade bei dem Thema Rhythmus. Der Rhythmus, wo ich mit muss, sozusagen. Und es gab einen, oder den gibt es wahrscheinlich immer noch, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ein gewisser Herr Viktor von Tönnies, und der hat gesagt, der Rhythmus heißt Leben, der Takt bedeutet den Tod. Und das haben die Chinesen schon gewusst, ne? Die alte chinesische Medizin, ja, wenn also das Herz schlägt, immer im Takt schlägt, ja, also immer gleichmäßig schlägt, dann ist das gar nicht so gut, weil die Herzfrequenz eigentlich eine gewisse Variabilität haben sollte. Die Zuhörer, die sich da ein bisschen mit auskennen, Herzfrequenzvariabilität bedeutet eben, dass die Zeiten zwischen den einzelnen Herzschlägen nicht alle gleich sind, sondern das ist mal 0,7, mal 0,5, dann mal wieder 0,6. Ja, das hat zwar einen gewissen Rhythmus, einen Herzrhythmus, alles im Körper hat einen Rhythmus, jede Zelle hat einen Rhythmus. Jedes Organ hat einen Rhythmus. Tag-Nacht-Rhythmus hast du erwähnt und so weiter. Letztendlich orientiert sich der ganze Rhythmus des ganzen Körpers bis in die kleinste Zelle an diesem Rhythmus von Tag und Nacht. Ja, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen die Tageslichtlampen wegdenken. Wir müssen uns mal die Mauern wegdenken und unsere Häuser wegdenken, unsere Wohnungen, sondern wir sind eben in der Natur groß geworden. Und diese Erkenntnis, dass das wirklich über das Tageslicht, über die Lichtstrahlung auch koordiniert ist, habe ich damals wirklich wunderschön gesehen, als wir diese Outdoor-Wanderungen gemacht haben, die ich ja für meine wissenschaftlichen Studien genutzt habe. Und kann mich erinnern, als wir in den Pyrenäen waren, und dann ging so die Dämmerung fing an. Wir haben so einen Schlafplatz gesucht draußen. Also das war eine der Aufgaben, dass wir also kein Zelt dabei hatten, sondern nur eine Isomatte. Dann haben wir unsere Isomatte aufgeschlagen und naja, und dann wurde es langsam dunkel. Da waren einige dabei, die hatten dann so eine Kopflampe, ne, wie in der Höhle oder beim Joggen. Das kennst du beim Joggen, ne? Und dann haben sie noch so 2, 3 Minuten gelesen. Aber es war wirklich fantastisch, wie innerhalb, ne, die Sonne war unten, die Intensität der Strahlung ging immer weiter runter und irgendwann war es dann noch nicht ganz dunkel, aber alle fingen an, müde zu werden. Und dann waren wir innerhalb von, ich sag mal, 7, 8, 10 Minuten, waren alle im Schlaf. Und deswegen gibt es in der Natur auch keine Schlafstörung. Ja? Die gibt es nur da, wo wir unseren natürlichen Rhythmus ständig sabotieren. Ja? Und das machen wir einmal, du hast es erwähnt, Eule Lerche, indem wir unseren inneren Chronotypen entweder nicht kennen oder ihn täglich sabotieren, warum auch immer, weil wir vielleicht im Familienkontext mit Menschen zusammenleben, die ganz anderen Chronotypen haben und deswegen vielleicht uns zwingen, abends noch ein bisschen länger aufzubleiben. Oder na, ich kann mich an meinen Vater erinnern, der ist morgens immer so. Musste sehr früh zur Schule, weil ich einen Weg von 15 Kilometern hatte. Ich musste den Bus erreichen. Und deswegen bin ich immer um 6 Uhr aufgestanden. Das war für mich absolut tödlich damals. Und aber mein Vater, der kam dann immer so 5:45 aus der Koje und der war innerhalb von 2 Minuten war der hellwach.
Ja.
Und war dann auch gleich gut gelaunt und hat dann irgendwelche Geschichten erzählt oder wollte irgendwas vom Tag zuvor noch loswerden. Und meine Mutter und ich, wir saßen da immer und haben einfach nur Kopf geschüttelt und haben ihn reden lassen, Kaffee getrunken. Und wir haben wirklich die ganze Zeit, ne, wo ich mit meiner Mutter einmal gefrühstückt habe, wir haben nie was gesagt. Wir haben da immer gesessen, still und stumm. Ich habe meinen Toast gegessen und meinen Kaffee und dann bin ich 20 Minuten später dann Richtung Bus. Und so lief das jahrelang. Und damals habe ich nichts gewusst über Chronotypen, über, ne, warum ist das eigentlich so? Papa ist so hellwach. Und Vater war dann aber auch wirklich um 22 Uhr, da gingen dann die Glocken und da war er nicht mehr auf Sendung.
Jens, ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast gerade gesagt, wenn man seinen Chronotypen nicht kennt, wenn man nicht weiß, ob man Lerche oder Eule ist, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt einen sogenannten Munich Chronotype Questionnaire, den werden wir auch verlinken. Das ist ein wissenschaftlich fundierter Fragebogen, der an der Maximilian-Universität in München, Ludwig-Maximilians-Universität in München entwickelt wurde. Und da kann man seinen Chronotypen selber bestimmen und kann dann auch so eine praktische Anwendung bekommen und kann dann mal sehen, was so Unterschiede bei einem selber sind. Also wenn man da ein bisschen eintauchen will und sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen will, schaut da mal rein und da könnt ihr gute Tipps auch noch bekommen. Also auf jeden Fall gerne mal da reinschauen. Und du sagtest ja auch gerade so Routinen und sowas, wenn man jetzt für einen gesunden Schlaf irgendwas tun soll, nur kurz erwähnt, also Koffein oder Alkohol am Abend ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Da sollte man einfach mal drauf schauen. Und Bewegung ist natürlich immer gut, eine regelmäßige körperliche Aktivität. Die fördert nämlich die Schlafqualität und bringt einen auch besser in den Schlaf abends, aber nicht direkt 5 Minuten vorm Einschlafen. Also schon ein bisschen Abstand lassen, aber schon, wie Jens es gerade sagte, immer mal sich regelmäßig bewegen, tut gut, nicht nur für den Schlaf, sondern für viele andere Sachen auch.
Ja, vielleicht noch mal kurz zurück. Wir waren ja gerade beim Rhythmus. Alles unterliegt dem Rhythmus und zwar nahezu alles. Das ist die Nahrungsaufnahme, die diesen 24-Stunden-Rhythmus. Man muss eigentlich sagen, das hat die Wissenschaft auch herausgefiltert, dieser Rhythmus, dieser Tagesrhythmus, der bezieht sich eigentlich so etwa auf 24,5 bis 25,5 Stunden. Und in diesem Rahmen spielt sich halt der Rhythmus bei der Nahrungsaufnahme, bei der Verdauung, bei der Entgiftung, bei der Aktivität des Immunsystems, also wie Reparatur und Regeneration stattfindet, bei der Körpertemperatur. Denn wir müssen ja die Körpertemperatur die ganze Zeit aufrechterhalten. Das ist eine ziemlich mühselige Angelegenheit, weil wir ständig Kalorien dafür verbrennen, während wir gar keine Kalorien aufnehmen, zum Beispiel eben auch nachts, ja.
Ja, klar.
Dann die kognitive Leistungsfähigkeit ist ein sehr energiekonsumierender Prozess, den wir dann nachts nicht haben. Von daher fahren wir da einiges runter, verbrauchen weniger Energie im Gehirn. Die Hormonausschüttung, die dann auch nachts etwas runterfährt in verschiedenen Bereichen, um auch diesen Akku, ja, wieder aufzuladen. Dafür braucht man keine Woche Urlaub, sondern man braucht halt einen gesunden Schlaf, der, und soweit ich die Literatur kenne, sich in etwa so bei 7,5 Stunden bewegt, ja. Manche vielleicht eine halbe Stunde darunter und vielleicht auch manche eine halbe Stunde drüber, aber so zwischen 7 und 8 ist eigentlich das, was so der Durchschnittsbürger braucht. Bei Leistungssportlern kann das mehr sein. Ja, gerade wenn man sich viel Zerstörung hat, Zellzerstörung durch Wettkämpfe, durch Training und so weiter, dann brauchen Sportler auch schon mal deutlich mehr als 8. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel Roger Federer bis zu 10 Stunden geschlafen hat. Ja. Also das zeigt, was der Bedarf auch des Körpers ist. Und ja, von daher ist natürlich, wenn man jetzt unter diese 7 Stunden fällt, wodurch auch immer, entweder durch den Tagesablauf oder weil es vielleicht auch eine Folterung ist, Axel. Schlafmangel ist eine Foltermethode. Und da haben ja Leute, die sich da auskennen, das auch durchaus genutzt, ja, zum Beispiel in Guantanamo oder auch in der UdSSR oder in der DDR, um aus Leuten Geständnisse herauszupressen, haben sie die einfach unter Schlafentzug gesetzt, um so ein bisschen so einen Halluzinationseffekt auszulösen, ja, damit man dann aus diesen Leuten das rauspressen kann, was man eigentlich rauspressen möchte. Und naja, viele haben dann ja auch im Nachgang später gesagt, ja, das wurde praktisch unter Folter, wurde dieses Geständnis dann erhoben und hat mit der Realität nichts zu tun. Ja, also Schlafentzug ist auf der einen Seite tödlich, auf der anderen Seite auch eine Methode, die auch so einen schleichenden Tod generieren kann. Und das über eine lange, lange, lange Zeit, ja, wenn man also so einen chronisch latenten Schlafmangel hat, das ist korreliert mit vielen, vielen Erkrankungen. Daher ist das schon ein wichtiger Vitalitätsparameter. Ne?
Ja, Jens, wir waren jetzt gerade beim Schlafmangel. Du hast auch gesagt, ja, es wird zum Teil als Foltermethode eingesetzt, um Geständnisse zu erpressen. Und du hast auch gerade erwähnt, dass es halt so, wenn man einen chronischen Schlafmangel hat, dass es natürlich auch körperliche Folgen haben kann. Welche Auswirkungen hat denn, wenn man jetzt ständigen Schlafmangel hat, ständig zu wenig schläft, keinen guten Schlaf-Wach-Rhythmus hat? Was passiert denn da im Körper und welche Auswirkungen hat das so auch im Alltag?
Ja, da gibt es reihenweise Studien auch dazu und die langfristigen Folgen sind gut erforscht. Man weiß heute, dass das Risiko, in den nächsten 20 Jahren zu sterben, um 20% erhöht ist bei chronisch latentem Schlafmangel. Nicht, wenn man mal eine Nacht schlecht schläft oder weniger schläft, aber wenn man das chronisch, vielleicht auch sogar, wenn man chronisch gegen seinen Chronotypen arbeitet und trotzdem ausreichend an Stunden schläft, kann das wahrscheinlich eben auch negative Auswirkungen haben. Aber wenn es eben, ich sage mal, dauerhaft 6 oder 5,5 Stunden sind, dann hat das diese Auswirkungen auch in Bezug auf zum Beispiel den Killer Nummer 1, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind korreliert mit 100% erhöhtem Risiko bei chronisch latentem Schlafmangel. Oder noch schlimmer wird es beim Thema Krebstumorerkrankungen. Da geht das Risiko sogar auf 200% hoch. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen, wie gefährlich dieser Schlafentzug ist. Man kann eigentlich sagen, vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz erklären, dass das Schlafentzug auf allen körperlichen Ebenen und auch geistigen Ebenen letztendlich zu Gesundheitsstörungen führen kann. Also das sollte man dann mal hinterfragen, ne? Wenn man mit der einen oder anderen chronischen Erkrankung, auch Autoimmunerkrankungen gehören dazu, weil der Schlaf auch auf das Immunsystem entsprechend auswirkt. Das sollte man mal hinterfragen.
Ja, auf jeden Fall, denn gerade in unserer Zeit jetzt, also hört man ja ganz, ganz oft, dass Leute einen schlechten Schlaf haben. Ich glaube, das ist auch eine der Ursachen dafür, dass viele Erkrankungen auftreten. Also man hört immer wieder, dass Leute ganz, ganz schlecht schlafen, keinen guten Schlaf-Wach-Rhythmus haben. Also da auf jeden Fall mal reinschauen und dass das solche wirklich krassen Auswirkungen haben kann. Gerade was du sagtest, 200% bei Krebs für Krebserkrankungen erhöhtes Risiko, das ist schon Wahnsinn, ne?
Aber interessanterweise gibt es sogar eine Wachtherapie. Hast du das schon mal gehört?
Habe ich noch nicht gehört, nein. Nee.
Wird in der Psychotherapie angewandt, oder in der Psychiatrie besser gesagt, gegen Depressionen. Also da wird man kurzzeitig sozusagen in so eine etwas erhöhte Wachzeit überführt, und das führt tatsächlich dazu, dass bei 60% derer, die das machen, sich die depressive Episode oder ne, das Depressionslevel sinkt. Und leider funktioniert es nur kurzfristig, also symptomatisch. Langfristig fällt man immer wieder in diese Spur zurück. Aber um jemanden da mal rauszuholen, um ihn dann sozusagen wieder anderen Therapieoptionen zuzuführen, dafür scheint das eine gute Option zu sein. Ich bin jetzt kein Psychiater, aber ich habe das entsprechend nachgelesen.
Ja, also ist auf jeden Fall interessant und wenn es den Menschen hilft, so eine Wachtherapie, dann ist es ja auf jeden Fall eine ganz gute Sache.
Und es gibt auch einen Weltrekord
Im Schlafen oder im Wachsein.
im Schlafentzug. Ein gewisser Tony Wright, ein Engländer, der hat es mal geschafft, der wollte irgendwas beweisen. Also es ging nicht darum, dass er ins Guinness-Buch der Weltrekorde kommt, aber irgendwas wollte er damit beweisen. Der hat 266 Stunden ist er wach geblieben.
Das sind 266, sind mehr als 10 Tage.
Ja, das sind 11 Tage, genau.
Boah.
Und wenn man das mit Ratten macht, ja, die ja eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben, Nagetiere, dann führen schon 7 Tage Schlafentzug zum Tod.
Und was ist bei diesen 10 Tagen passiert, bei diesem Menschen, der da so lange geschlafen hat?
Was mit dem
Der
passiert, das weiß ich nicht. Der hat es dann vielleicht wieder aufgeholt, aber
Ach, war. Aber es ist ja schon, irre, ne?
der
Dass
ist
da
nicht
einer.
fit in die Kiste, der lebt vermutlich noch, aber mehr habe ich darüber auch nicht gelesen.
Müsste man vielleicht nochmal recherchieren, was mit dem passiert ist nach dem Wachmarathon.
Aber es zeigt schon anschaulich, ne, wie wichtig dieser Rhythmus ist. Ja? Und am Tag, da verlangen wir unserem Körper viel ab. Ja? Da sind die Stresshormone hoch. Da wollen wir Leistung bringen, da wollen wir vital sein, da wollen wir Dinge umsetzen. Unsere, ne, Terminkalender sind voll. So, und entsprechend braucht es auf der Waage immer diese homöostatische Regelung, ja? Diese Ausbalancierung. Und wir können, also Stress ist im Prinzip gesund, ja, aber es gibt immer ein Limit, es gibt immer ein Optimum. Und wenn Stress eben keine Regeneration bekommt, dann wird es irgendwann toxischer Stress, dann hängt die eine Seite der Waage durch und dann fangen auch irgendwann die Schlafstörungen an. Und Stress ist ja auch ein Riesenfass, was wir da aufmachen. Da könnten wir jetzt auch 2 Podcasts, 3, 4, 5 Podcast-Serien draus machen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem in einem Seminar ein bisschen länger darüber gesprochen. Am Ende ist es ja auch immer so, dass Stressoren dazu führen, dass das Gehirn weiter rattert und wir sozusagen nach Lösungen suchen für irgendwelche Probleme und dadurch eben nicht in den Schlaf kommen. Na, das Gehirn sucht ja immer nach Lösungen. Wenn wir in der Wildnis sind, dann suchen wir nach Wasserquellen, wir haben Hunger, wir suchen nach Nahrung. Ja, das sind so die physiologischen Grundbedürfnisse. die wir dann befriedigen müssen. Wenn wir aber bei uns in der Wohnung schauen, dann haben wir da den Kühlschrank oder den Vorratshaltung im Keller oder wo auch immer. Das heißt, diese Dinge sind praktisch immer gedeckt oder können sehr schnell gedeckt werden, sehr schnell befriedigt werden, sodass wir uns heute einfach viel mehr mit Problemen beschäftigen, die auch so auf psychoemotionaler Ebene liegen. Und das sind eben häufig auch Themen, die man nicht einfach mal so abschalten kann, die nicht heute aufhören und morgen ist ein neuer Tag, ja, sondern die dann weiter rattern, weil wir, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben Finanzprobleme, das Problem löst sich eben nicht von heute auf morgen. Und dann kommen Menschen in so eine sehr schlechte Schlafhygiene. Und da würde ich auch empfehlen, das zu hinterfragen, ja, also was steckt eigentlich wirklich dahinter? Denn Schlafmedikamente sind nicht die Lösung, die sind auch symptomatisch. Von daher, da an die Ursachen heranzugehen und wir nennen das in der Fachsprache dann Stressorenanalyse zu machen, das ist sicherlich deutlich wirksamer.
Auf jeden Fall. Und gerade was du sagst, ist es auch fürs Gehirn ja unwahrscheinlich wichtig, einen guten Schlaf zu haben, weil da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen mit Michael Nehls, wie wichtig es ist, diesen Schlaf zu haben, damit das Gehirn sich auch entsprechend regeneriert und auch die ganzen Sachen, die es am Tag so verarbeitet oder gesehen hat, gerattert hat, dass das auch abgespeichert werden kann und wieder quasi ein Reset bekommt für den nächsten Tag. Das ist unwahrscheinlich wichtig und das passiert alles im Schlaf und deshalb ist es so wichtig, gut zu schlafen.
Ja, da kann man, wenn du sagst es, also die Informationen, die man tagsüber aufnimmt, müssen konsolidiert werden. Diese Konsolidierung, die läuft über ein Organ, das hat der Michael Nehls in dieser Episode auch erwähnt, das heißt Hippocampus.
Ja, die hippokampale Neurogenese.
Da findet Neurogenese statt, ja. Das ist der einzige Ort im Gehirn, wo Neurogenese stattfindet. Und diese Informationen, die sich da, ja, man könnte es mit einem Arbeitsspeicher vergleichen, ja, die dann praktisch dort einlaufen. Die müssen dann eben auf die Festplatte gespeichert werden, auf unseren Neokortex. Und das findet zum Teil nachts statt. Aber das findet auch mit Hilfe von Neurotransmittern statt. Und diese Neurotransmitter, die brauchen wiederum die Bewegung. Also hier auch ganz wichtig, Bewegungsmangel führt natürlich auch dazu, dass man keine gute Schlafqualität hat, weil so diese innere Stimme natürlich auch nicht da ist, mehr reparieren, mehr regenerieren zu müssen im Bewegungsapparat. Ja? Von daher, das weiß auch sicherlich der ein oder andere, wenn man mal so ein richtig anstrengendes Training gehabt hat, vielleicht auch am Abend mal eine ordentliche Runde Krafttraining gemacht hat, dann ist man halt sehr viel schneller müde. Und deswegen hilft natürlich auch die Bewegung oder mal eine intensive Belastung auch dafür, die Schlafqualität da wieder zu verbessern. Aber was man nicht machen sollte, man sollte es nicht 2 Stunden vorm Einschlafen tun. Ich habe ja immer wieder auch Top-Sportler, die ich berate und du kennst dich ja weitgehend im Fußball aus, ja. Und im Fußball hat man dann auch schon mal Spiele, die gehen um 21 Uhr los. Und wenn du dann um 23:30 Uhr so etwa vom Feld kommst, ja, und dann gehst in die Kabine, bist noch voller Adrenalin, dann kommst du erst 3, 4, teilweise schlafen die gar nicht. Ja, weil sie nicht mehr richtig in den Schlaf kommen. Die sind noch so aufgewühlt, ja, von diesem Event und es ist unheimlich schwer, das auch zu lösen. Da gibt es ja inzwischen auch einige Ernährungscoaches, die sich genau mit diesem Thema auch beschäftigen. Und die versuchen dann eben von außen über zum Beispiel Supplemente, Nahrungsergänzungen. Wir kommen ja gleich noch zum Thema Melatonin oder in der nächsten Episode zum Thema Melatonin. Da werden wir dann uns mal anschauen, was denn eigentlich auch die exogene Zufuhr von einem Supplement kann, was wir ja eigentlich selber ständig produzieren. Du hast es ja erwähnt, ne? Die Zirbeldrüse produziert es an der richtigen Stelle, nämlich dann, wenn die Sonne untergeht. Und tagsüber sind die Stresshormone dominierend. Das heißt, Cortisol hört auf und Melatonin geht hoch.
Du sagst es gerade, ne, bei den Fußballspielern oder auch bei Basketballspielern oder auch bei Footballspielern in Amerika. Du sagst, da haben so Schlafexperten, bei denen kommt ja noch zum Teil der Jetlag dazu und die haben genau solche Experten, die die Sportler halt begleiten, damit sie halt so einen Rhythmus finden, um dann manchmal sogar in einer Woche, auch Eishockeyspieler haben ja 3, 4 Spiele die Woche und haben dann noch die Reisezeit dazwischen, damit die überhaupt wieder fit auf dem Platz stehen können halt, ne, oder
Oder
auf dem
denk an
Eis.
Tennis, Night Session.
Ja,
Ja?
genau.
Gehen
Ja.
dann zur besten Sendezeit auf den Platz und kommen teilweise um 2 Uhr nachts da runter.
Genau.
Ja, und dann schläfst du eigentlich fast gar nicht mehr.
Ja.
Das ist ein Riesenproblem im Sport, aber dafür gibt es ja dann eben Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Aber Schlafmangel, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist physiologisch und auch auf der psychologischen Ebene schon auch muss würde ich sagen, das ist ein schleichendes Gift, weil du bekommst dann mittelfristig immer weniger Cortisolausschüttung. Ja, was dazu führt, dass du dann irgendwann tagesmüde wirst. Ja, das heißt, du hast eigentlich einen völlig kaputten Biorhythmus. Du bist ta tagsüber nicht mehr vital und nachts kommst du nicht mehr so richtig in den Schlaf. Und das hat der liebe Gott so nicht vorgesehen. Du hast dadurch natürlich dann auch eine schlechte Regeneration. Du hast erhöhte Entzündungsmarker. Ja, und das ist ein großes Problem insofern, weil du da so auch so einen Nährboden schaffst für viele Zivilisationserkrankungen. Und du kannst deinen Metabolismus dadurch verändern. Also das heißt, du hast einen ganz anderen Glucose- und Fettmetabolismus. Du hast niedrige Melatoninspiegel, wenn Cortisol dauerhaft leicht latent erhöht bleibt und tagsüber nicht so richtig hochkommt. Das kann man übrigens auch messen. Ja, das empfehle ich auch immer meinen Kunden, die ich berate, ne? Da mal so ein Tagesprofil anzulegen. Der Parasympathikus kommt nicht mehr so richtig durch. Ja, der Sympathikotonus ist immer noch leicht erhöht und das auch in der Dunkelheit. Also dann, wenn es eigentlich genau andersherum sein sollte. Die HRV, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Herzfrequenzvariabilität, die geht auch runter. Was bedeutet, dass die Herzschläge immer gleichmäßiger werden. Ja, der Herztakt, die Zeiten zwischen den einzelnen Herzschlägen werden immer gleichmäßiger und das ist nicht gut. Das können wir heute über bestimmte Frequenzen können wir das messen. Na, aber man nennt das Low Frequency und High Frequency. Und da kann man dann bei bestimmten Analysegeräten genau sehen, ob ich eine gute Balance habe zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und wenn ich dann in die Situation komme, dass mein Cortisol auch tagsüber nicht mehr so hochkommt, dann habe ich natürlich auch ein Problem mit meinem Immunsystem. Na, weil das Immunsystem orientiert sich auch ein Stück weit am Cortisol, denn Cortisol ist ja kennen wir, Cortison aus der Apotheke, ist das künstliche Cortisol. Und das ist dann eben nicht mehr in der Lage oder ausreichend in der Lage, das Immunsystem tagsüber zu dämpfen. Ich würde nicht sagen hemmen, das wäre jetzt der falsche Begriff, aber zu dämpfen. Und so haben dann Menschen beispielsweise, die Rheuma haben, die haben dann auch tagsüber Schmerzen. Ja, was eigentlich eher nicht in der ersten Tageshälfte ist, sondern dann eher Richtung Abend sich entwickeln, wenn der Cortisolspiegel runtergeht. Und deswegen haben viele Entzündungspatienten auch nachts große Probleme. Ja, und da beißt sich die Katze dann auch wieder in den Schwanz, weil du dann wieder eine Schlafstörung bekommst durch die Schmerzen. Und ja, das verstärkt eigentlich nur noch das Problem. Das ist ein Circulus Vitiosus. Vielleicht auch nochmal, Axel, nochmal ein paar Zahlen vor Augen geführt, was eigentlich ein heller Sonnentag bedeutet. Vielleicht auch nicht ganz uninteressant. So ein heller Sonnentag macht 100.000 Lux. Ne? Die Stärke, die Strahlungsintensität. Und wenn du das mal vergleichst mit einem klaren Sternenhimmel, kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Urlaub, ja, wo man dann vielleicht unterm Sternenhimmel eingeschlafen ist, dass ein klarer Sternenhimmel hat 0,001 Lux. Und das hat die Natur vorgesehen. Und diese 0,001 Lux, die haben wir in den Großstädten nicht. Die haben wir in den Ballungszentren nicht. Warum nicht? Weil wir hier eine Lichtverschmutzung haben. Ja, diesen Begriff gibt es auch in der Umweltmedizin. Lichtverschmutzung ist ein großes Problem. Da gibt es ganze Weltkarten drüber. Da kann man zum Beispiel sehen, dass in großen Teilen von Afrika es keine Lichtverschmutzung gibt. Aber da, wo die großen Städte sind, massivst.
Ja, das sieht man auf so Karten, gerade in asiatischen Ballungsgebieten. Es gibt ja ganz, ganz viele Großstädte, auch in China, die halt wie Pilze aus dem Boden schießen. Und da sieht man das halt schon, dass es diese Lichtverschmutzung gibt. Und das merkt man ja auch zum Teil hier in unseren Breitengraden. Ich kann mich erinnern, früher hatten wir noch fast immer jeden Abend einen freien Blick auf den Himmel, konnten Sterne sehen. Und hier ist es ganz oft so, dass wir gar keine Sterne mehr sehen können, weil die Lichtverschmutzung, halt die Lichtpartikel, die halt sich wie so eine Dunstglocke oder wie so ein Nebel über uns legen und dass man gar nicht mehr den Blick bis zu den Sternen bekommt. Das merkt man schon deutlich.
Ja, und alles, was Blaulicht hat, stört oder hemmt letztendlich die Melatoninproduktion. Deswegen haben wir ja inzwischen auch diese Blaulichtfilter auf unserem Smartphone und auf dem Tablet und so weiter und so fort. Ich habe selbst im Büro habe ich hier so eine Tageslichtlampe, die sich dann umstellt ab einer gewissen Tageszeit. Und das ist gut, dass es das gibt. Ja, wir haben ja auch jetzt gerade im Winter, wir haben sehr lange Dunkelphasen und in Schweden, Finnland und so weiter, da ist es ja noch viel schlimmer. Und da sind die Depressionsraten noch relativ hoch.
Jens, du hast schon erwähnt, die Hormone, Cortisol, Melatonin. Bevor wir aber jetzt mal da ein bisschen näher eintauchen, lass uns mal so ein bisschen zusammenfassen, so mal die Tipps für einen guten und gesunden Schlaf. Was sind so die Highlights, die wir da auf jeden Fall unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können?
Ja, also was man für seine Schlafhygiene tun kann, ist eine ganze Menge. Du hast schon so ein, zwei Sachen erwähnt gerade. Du hast das Thema Koffein erwähnt. Das ist ziemlich eindeutig, auch wissenschaftlich untersucht. Man sollte 6 Stunden vor dem Schlaf kein Koffein mehr zu sich nehmen.
Und Alkohol auch nicht. Jeder, der es vielleicht schon mal auf einer Party ein bisschen übertrieben hat, der merkt halt einfach, nach einer exzessiven Nacht mit Alkohol schläft man halt einfach unruhig. Das ist halt, da braucht man keine wissenschaftliche Untersuchung. Das kann man bei sich zu Hause live, direkt vor Ort überprüfen halt, ne? Ja.
Also so mindestens 4 bis 6 Stunden vor dem Schlaf sollte man keinen Alkohol mehr trinken. Man sollte sich überhaupt fragen, ob man überhaupt Alkohol trinken sollte. Ja, ich bin ja ein Verfechter davon, ab und zu mal ein Gläschen Rotwein zu trinken. Ja, und was man auch nicht machen sollte, sind schwere Mahlzeiten essen. Also da sollte man auch etwa so ein 2,5, 3 Stunden Fenster dazwischen haben, bevor man sich in die Koje legt. Keinen anstrengenden Sport mehr spät abends. Ja, das wären dann so ungefähr 4 Stunden, die man braucht, um dann wieder runterzukommen. Also wer um 22 Uhr noch ins Fitnessstudio geht und da noch so eine intensive Runde mit Freeweights macht, der hat an der Stelle sicher Probleme.
Also positiv formuliert nochmal, Bewegung auf jeden Fall, regelmäßige körperliche Aktivität auch auf jeden Fall, die fördert nämlich die Schlafqualität. Jens hat es ja eben schon erwähnt, mal man muss nicht unbedingt joggen oder ganz intensiven Sport machen oder sich intensiv bewegen. Es reicht ein Spaziergang von einer halben Stunde, um einfach auch runterzukommen und damit auch die Schlafqualität zu erhöhen. Also wie gesagt, Bewegung ja, aber nicht unmittelbar vor dem Schlaf. Das auf jeden Fall. Und als Ergänzung zur Ernährung, auch ein schwerer Schweinebraten mittags hat die Auswirkungen auf die Schlafqualität, weil bis dahin ist er noch nicht verdaut und. Also das merkt ihr auch noch, wenn ihr dann ins Bett geht.
Aber um nochmal ganz kurz auf den Sport zurückzukommen, da gibt es eine Regel. Umso intensiver, umso mehr Cortisolausschüttung. Und umso mehr Cortisolausschüttung, umso schlechter für die Schlafhygiene. Von daher, das sind Dinge, die man eher so im Nachmittagsbereich machen sollte. Man hat nachmittags auch die höchste Kraftqualität, also die höchste Kraftleistungsfähigkeit. Und vormittags hat man die höchste Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja, also wenn man sich da so ein bisschen an der Uhr, der Organuhr oder wie auch immer man sie bezeichnen will, orientieren will, dann kann man das hier entsprechend einteilen. Also abends Krafttraining, ja, kann man machen, aber vielleicht nicht mehr unbedingt nach 20 Uhr. Und dann gibt es natürlich ein paar ganz banale Dinge, die man umsetzen kann, die kann man gleich morgen umsetzen, nämlich zum Beispiel, dass man im Schlafzimmer nicht mehr liest. Ja, dass wenn man ins Schlafzimmer geht, dann Licht aus, kein Blaulicht mehr an und dann sofort sich hinlegt, dass man Lichtquellen beseitigt, dass man zum Beispiel auch Lärmgeräusche versucht, weitestgehend zu eliminieren. Das ist in der Großstadt teilweise gar nicht so einfach. Gerade wenn man so in Mietshäusern lebt. Ich hatte letzte Woche einen Kunden, der mir sein Leid geklagt hat darüber, dass er sich da nicht richtig abschotten kann, weil immer ist irgendwo was los, ne? Entweder oben drüber oder neben ihm oder unten drunter. Also das ist ein absoluter Schlafkiller, ne? Lärm. Und ganz wichtiger Punkt, EMF-Strahlung. Elektromagnetische Strahlung, ne? Handy nicht als Wecker benutzen, Handy ausschalten, Handy aus dem Schlafraum verbannen und vielleicht sogar das WLAN nachts abschalten in der Wohnung insgesamt. Und da gibt es noch so ein paar andere Quellen, ne? Also selbst die Stromquellen können ein Problem sein, können die Schlafqualität killen. Also wer da an dem Punkt ist und sich Gedanken macht, weil er alles andere schon eliminiert hat, der sollte mal eintauchen in die Baubiologie. Ja, auch da kann man ja an seinen Gesundheitsschrauben in Anführungsstrichen drehen. Ich habe das hier mal bei mir gemacht. Ich habe mal einen Baubiologen ins Haus geholt und habe das mal alles durchgemessen. Na, so die ganzen Stromleitungen etc. Und da haben wir einige Veränderungen auch vorgenommen.
Auf jeden Fall da mal reinschauen. Und gerade was so Strahlung angeht, das hatten wir, glaube ich, auch schon noch mal auf unsere Liste geschrieben. Da müssten wir auch noch mal eine Folge zu machen, weil es kommt ja auch immer mehr, gerade die Handystrahlung, du sagtest das, 5G-Strahlung, da werden wir auf jeden Fall noch mal eine Folge drüber machen. Ein Punkt noch zu dieser Bildschirm oder diese Blaulicht. Du hast ja auch gesagt, eben schon, dass es so Brüllen gibt, dass man halt abends so eine Blaulichtblocker-Brille sich auf setzt. Aber das braucht man, denke ich mal, gar nicht, denn man sollte einfach die Bildschirmzeit abends minimieren. Das Blaulicht, nur ganz kurz als so als Information, das hilft abends auf jeden Fall nicht beim Einschlafen, sondern das hält einen immer noch wach. Also das Blaulicht hat so eine Intensität, dass es abends einen wach hält. Aber auch morgens direkt ans Handy zu gehen, ist auch verkehrt, denn das Blaulicht morgens hat so wenig Kraft, dass es einem nicht hilft, dadurch wacher zu werden. Also Jens, du hast es ja eben angesprochen, es gibt ja diese Tageslichtlampen, aber dazu gehört das Handylicht, das Blaulicht aus dem Handy nicht, das hilft einem nicht, in den Tag zu starten. Also von daher, wie der Jens es sagt, Handy ganz aus dem Schlafzimmer weg, sowohl abends als auch morgens. Und das hemmt nämlich, wir waren ja eben auch bei den Hormonen, das hemmt nämlich auch die Melatoninproduktion gerade am Abend.
Das macht man teilweise ja unbewusst, ne? Weil man hat das Handy ja heute für alles irgendwie in der Tasche und in der Nähe. Und so hat man es dann eben auch am Nachttischschränkchen stehen oder liegen. Und ja, es kann ja auch so wahnsinnig viel. Ja? Es kann ja auch uns wecken und es kann abends noch einen Podcast auf die Ohren geben oder sowas. Ne? Das würde ich alles vermeiden. Das kann man lieber in der Wohnstube machen und dann im Schlafsaal, wo auch immer man sich da niederlegt, ja, da lieber die Dinge komplett rausnehmen.
Genau, und dann, du sagtest ja auch eben schlaffördernde Umgebungen. Du hast einen Kunden, der hat irgendwie immer laute Geräusche oben, rechts, links. Also natürlich, wenn man ins Bett geht, für eine entsprechende Umgebung zu sorgen, Ruhe, was ganz wichtig ist, auch im Schlafzimmer, wenn es geht, ganz, ganz dunkel, also Jalousien ganz runter machen, weil das hilft auch einem in einen guten Schlaf zu kommen. Viele haben nur so leichte Lamellen, die das Schlafzimmer Zimmer abends nicht ganz dunkel machen. Im Winter vielleicht noch vertretbar, aber wenn man gerade im Sommer, sollte man halt versuchen, ganz, 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 ganz dunkel sein Schlafzimmer zu haben.
Oder Alternative, mit dem Sonnenuntergang ins Bett und mit dem Sonnenaufgang aus dem Bett.
Das ist natürlich auch noch ein guter Tipp. Und wenn man dann das Ganze noch, wie du mit deinen Studien, bei deinen Studien draußen macht, in der freien Umgebung, also in der freien Natur, dann ist das natürlich noch ein größerer Benefit. Gut. Wir haben jetzt mal ein paar Tipps gegeben. Also beherzigt das. Schaut mal rein bei euch selber, wie euer Schlafrhythmus ist, ob ihr da gut aufgestellt seid und nehmt mal so ein, zwei Tipps mit und schaut mal, dass ihr einen guten und gesunden Schlaf bekommt. Ja, wir hatten es schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt. Wir wollten ja natürlich auch auf die Hormone nochmal kommen, Melatonin. Cortisol hat Jens erwähnt. Und das ist so ein Punkt, das können wir nicht einfach mal so in ein paar Minuten abhandeln. Da gibt es ganz, ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen auch zu. Und das ist uns zu wichtig, das Thema, dass wir das nur so kurz anschneiden. Deshalb würden wir hier heute mal einen Punkt machen. Aber die nächste Folge wird dann direkt losgehen mit den beiden Hormonen und wie die einen Einfluss auf unseren Schlaf-Wach-Rhythmus haben, wie die einen Einfluss überhaupt auf unser Leben haben, auf unser Immunsystem. All das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Für heute an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Jens. Vielen Dank an dich wieder für die Expertise. Vielen Dank an euch da draußen. Also bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.